Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerald Polzer. Ich begrüße heute den Künstler Lukas Johannes Eigner, ein Linzer Maler, der ganz wunderbare Bilder voller Gesichter und Blumen malt. Darüber werden wir ausführlich reden. Freue mich sehr, dass du da bist. Servus, lieber Lukas.
Servus, grüß dich, lieber Gerald. Ich freue mich auch über diese Einladung und auf ein tolles Gespräch mit dir.
Lukas, eingangs habe ich eine Frage zu deiner Ausbildung, zu deinem Werdegang. Wie ist es dazu gekommen? Wie bist du zur Kunst gekommen?
Das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich war es einmal so, dass ich in einer Künstlerfamilie groß geworden bin. Das bedeutet, dass mein Vater ein Maler war und ich ihn immer schon dabei beobachten durfte beim Malen. Und meine Mutter hat einmal gemeint, ich habe die Kunst aufgesogen wie die Muttermilch. Das war schon immer ein Teil von mir und habe ich dann später mehr oder weniger ausgebildet, im wahrsten Sinn des Wortes.
Du hast ja begonnen mit Bühnenbild in Salzburg am Mozarteum.
Das stimmt. Die Strategie damals war nicht gleich mit vollem Karacho mich in die Kunstwelt zu werfen, sondern eher mal ein bisschen aus der Distanz mir einen Überblick zu verschaffen. Das bedeutet ja im Bühnenbildstudium, dass man sich mit Literatur, Architektur, Kostüm, Malerei, mit allem Möglichen befasst. Und da durfte ich sehr viel lernen. Ich hatte einen sehr kritischen Professor, der auch manchmal gesagt hat, der Herr Eigner, der will es nicht verstehen. Und da habe ich gemerkt, dass ich aus einer Künstlerfamilie kommend doch ein bisschen einen Sturschädel habe.
Also sehr eigensinnig.
Sehr eigensinnig und vorgeprägt. Und diese Prägungen habe ich nach und nach fallen gelassen. Denke ich.
Ja, das ist ja eigentlich, stelle ich mir das ja vor, einen ziemlichen Abnabelungsprozess. Der Vater war wirklich sehr bekannt und berühmt und hat ja auch einen eigenen Stil gehabt. Und wie macht man das dann als Kind, als Jugendlicher, als junger Mensch, dass man sie faktisch einerseits natürlich den Vater liebt und seine Kunst natürlich respektiert, aber sie andererseits auch abnabelt?
Man beginnt, zumindest ich habe das gemacht, dass man die Malerei in seine Bestandteile zerlegt und sich einmal das Ganze genauer anschaut und dann sieht, dass das Ganze vielleicht auch nicht immer nur genial ist, sondern dass da auch Dinge gibt, die er selber nicht verstanden hat, wie Farbtheorie zum Beispiel. Das war bei ihm rein aus dem Gefühl. Man kann aber Farbe auch physikalisch erlernen und dann später damit spielerisch umgehen. Und immer mehr habe ich mich dadurch auch von ihm entfernen können, mit dem größten Respekt und Bewunderung für seine Leistung. Aber letztendlich geht es ja darum, dass man einen eigenen Weg beschreitet und den kann man nur alleine gehen.
Ja, du hast ja dann nach diesem Studium des Bühnenbildes in Salzburg an der Angewandten in Wien studiert.
Ganz genau. Ich habe mir den Wolfgang Herzig ausgesucht. Den habe ich entdeckt im Rupertinum bei einer Ausstellung. Der hat eine sehr einfache Weise, Dinge darzustellen und bringt es halt wirklich auf den Punkt. Mich hat das sehr damals berührt, diese Malerei. Im Gegensatz habe ich auch Diego Velázquez entdeckt, den ich vorher noch nicht kannte, was wiederum eigentlich komplett andere Richtung ist. Aber diesen beiden Malern haben mich eigentlich dazu bewegt, dass ich sage, so jetzt male ich ausschließlich und möchte mich da auch weiterbilden auf der Angewandten in Wien. Und das war also eine sehr fruchtbare Zeit. Er war ein guter Professor, nicht der beste Pädagoge, auch nicht im Sinne, dass er uns das System erklärt hat, wie man sich am besten vermarktet. Das war nicht so seine Sache.
Okay. Velázquez ist ja ein Thema, da kommen wir auch drauf zu sprechen. Er war ja ganz berühmter Maler des spanischen Königshauses. Es gibt ja ganz große, also die Infantin, glaube ich, ist eines seiner Hauptwerke, ja, ganz stark.
Gibt's im Prado, habe ich damals besucht. Wie ich begonnen habe zu malen, war sehr beeindruckend. Diese Unmittelbarkeit und diese Lockerheit und diese Nähe zum Geschehen, die Lebendigkeit, Abstraktion. Er war ja ein Vorbereiter der Moderne.
Ja.
auf dem sich viele Maler später berufen haben. Auch seine Bilder wurden immer wieder mal interpretiert, so wie Picasso in Schwarz-Weiß.
Ja.
Das eine große Bild gemalt hat.
Ja, ich finde ihn auch ganz stark. Also er ist ähnlich. Also El Greco finde ich auch zum Beispiel ist auch so ein Vorbereiter der Moderne, meiner Ansicht nach. Ne? Beide sind sehr eigen gewesen in dem
ganz
Stil.
Genau. Also beim El Greco, also mein Vater hat einmal gemeint, dass er mehr oder weniger einen Knick in der Linse hatte, wenn man das so sagen kann, dass er optisch alles verlängert hat. Und das war vielleicht ein Sehfehler.
Ja.
Und dadurch wirkt es natürlich sehr eigentümlich und sehr modern beim El Greco, ja.
Kommen wir zurück zu dir. Du hast ja eben in Wien an der Angewandten studiert und mit Auszeichnung abgeschlossen und hast ja sogar einen Preis bekommen.
Ja, dieser Preis war im Zuge eben der Diplomarbeit, wo die Jury aus, glaube ich, 6 Personen ist, hat die bestanden. Und darunter war der Attersee, Herziger, der Fassel, Frohner. Die haben alle mir eine 1 gegeben. Und mein Professor war sehr glücklich und hat gesagt, das kommt nicht immer vor. Mein Kollege, der mit mir das Diplom gemacht hat, gleichzeitig ist er nicht erschienen zur Diplomvergabe, weil er so angefressen war. Aber Neid muss man sich halt auch ein bisschen verdienen.
Das ist allerdings richtig. Mitleid bekommt man geschenkt, wie es so schön heißt. Ja, kommen wir zu deinem Werk per se. Das ist ja, du beschäftigst dich ja sehr stark mit Porträts, mit Gesichtern und vor allen Dingen floralen Objekten, also Blumen, Gesichtern und verbindest dann sehr stark diese beiden Dinge miteinander. Erklär das bitte einmal unseren Zuhörern, wie das vonstatten geht.
Grundsätzlich hat ja jede, sage ich mal, klassische Blume wie die Tulpe oder die Rose, haben ja schon einen Kopf, so wie gesagt. Und sie haben auch eine Art der, als eine Gestalt und sind manchmal auch erkennbar in ihrer Gestik und haben was Figurenhaftes. Und ich vermenschliche mehr oder weniger die Blumen und der Mensch wird von mir mehr oder weniger wieder floralisiert. Also in beiden Sinne gibt es da eine Art Resonanz, wo sich diese zwei Ebenen verbinden und zu einer Einheit werden. Und vielleicht zu einem Art geschlossenen System, wo der Mensch wieder näher an der Natur ist.
Ja.
Es ist, grundsätzlich ist einmal die Idee der Floralisierung ist gar nicht so neu. Also wir kennen ja die Bilder vom Archimboldo. Allerdings ist das bei ihm mehr ein Blumengesteck, wo Blumen zusammen, also gefügt werden und daraus ein Bild ergeben. Und bei mir ist es eher so, dass das vielleicht sogar nur eine einzige Blume ist, die dann zu Menschen wird, ja.
Ja, ihr kennt es ja, wenn ich mir anschaue, deine Bilder zum Beispiel, so diese Blumenbilder. Man erkennt ja Gesichter in der floralen Darstellung, selbst auch wenn kein Gesicht gemalt ist, sondern man kennt irgendwie im tieferen Sinne Figuren und Gesichter. Das passiert, glaube ich, jedem. Wenn er ein Muster anschaut, jeder natürlich persönlich für sich, entdeckt ein anderes Gesicht.
Ganz genau, man kann das tatsächlich auch nicht wirklich im Griff haben, wie wer etwas dann sieht und interpretiert. Jeder sieht es anders und jeder sieht möglicherweise auch andere Gesichter. Und das macht die Arbeit auch sehr spannend und die Arbeit lebt auch vom Betrachter, Betrachterin, die sich mit dem Werk auseinandersetzen, weil würden sie nicht gesehen werden, würden sie auch tatsächlich nicht existieren.
Ja. Und du bist faktisch, was war eigentlich der Beginn, das Porträt oder die Blume?
Das Porträt, grundsätzlich als Kind schon meine Familie gezeichnet. Später viel abzeichnen. Die Blumen sind dann erst so um 2011 gekommen, wo ich versucht habe, viele, viele Themen wegzulassen und mich auf ein Thema zu konzentrieren. Und dadurch auch einen Stil kreieren kann, der in meiner Handschrift erkennbar ist. Was mir sehr wichtig war. Und dass man auch die Bilder innerhalb von Sekunden als mein Werk erkennen kann, ja. Und dass sie auch berühren.
Ja. Es ist immer einen extrem hohen Wiedererkennungswert, das stimmt, ja.
Das war nicht immer so tatsächlich. Also ich habe mich schon verloren in vielen anderen Themen.
Wiederwehren, was war da zum Beispiel? Was?
Ob das jetzt die Stage-Diver waren, wo es um meine Zeit als Musiker gegangen ist oder.
Was hast du für Musik gemacht, wenn ich fragen darf?
Das war so Richtung Punk, Hardcore. Allerdings ist das schon lange vorbei,
ja.
wo die Menschen ins Publikum springen. Das habe ich dargestellt.
Ja.
Mhm. Und es ist halt so dieser, es könnte eine altmeisterliche Schlacht sein, wie beim Altdorfer. Und solchen Malern, bei mir ist halt eine Konzertszene, die es halt jetzt in der Jetztzeit gibt, ja. Und andere Themen, also die Menschenversammlungen, der Great Meeting, wo viele Menschen den Betrachter, den anstarren. Das hat auch eine große Wirkung gehabt, aber ich habe gewusst, das ist dann mehr oder weniger eine Sackgasse, wo man sich in einem Thema verliert, wo man sich dann immer weiterentwickeln kann, möglicherweise.
Ich kenne das Bild, das liegt eigentlich im Angerlehner Museum.
Ja, genau.
Und ist ja man ausgesprochen, also ich finde es sehr, sehr schön, also sehr einprägsam und unter der fast der Sogwirkung. Nicht? Man sieht sie, also als Betrachter sieht man sich betrachtet. Also es ist eine Art Interaktion.
Es gibt das Wort Kafkaesk. Das muss man als Schriftsteller mal schaffen,
ja.
dass man, wenn man dieses Wort hört, weiß man sofort, um was geht.
Mhm.
Also diese Szene ist Kafkaesk.
Ja.
Ich habe das tatsächlich mit dem Wort Floralisieren für mich irgendwie so geschafft, denke ich. Also wenn man jetzt über das Floralisieren redet, dann bringt man das doch meistens mit mir in Verbindung.
Genau.
Wer mein Werk kennt, ja.
Ja, also und dazu kommen wir jetzt genau, diese Floralisierung. Beschreibt es einmal den Hörern, wie das genau vonstatten geht.
Da gibt es mehrere Zugänge. Entweder wird ein Mensch gezeichnet und ich übertrage die Zeichnung und entscheide dann später, in was für Bestandteile diese Figur, der Mensch, floralisiert wird. Oder ich nehme Fotos, die dann interpretiert werden. Floralisiert wird eigentlich immer erst zum Schluss dann. Also es gibt einmal die menschliche Gestalt, die ausmodelliert wird. Und dann wird, mehr oder weniger, kommt diese Verwandlung.
Also praktisch zusammen, diese Zusammenfügung mit einer Blume, also die Floralisierung.
Wo ich selber eigentlich nicht weiß, wie es ausgeht. Daher, das Bild muss auch spannend bleiben. Ich muss mich dann auch selber überraschen können und bin dann hoffentlich meistens begeistert und sage, das ist jetzt subtil, eigentümlich geworden und hat auch gewisse Ecken und Kanten.
Und die Blumen, die pflückst du praktisch in der Natur und?
Tatsächlich eher vom Blumenhändler. Da gibt es verschiedene Qualitäten. Manche verwelken sehr schnell. Aber auch dieser Prozess kann, auch die verwelkte Blume kann was Spannendes haben. Ja, also meistens die klassischen Blumen, Rose oder Tulpe, waren da in letzter Zeit sehr im Fokus. Was nicht heißt, dass ich mal wirklich auf eine Wiese gehe und mir dort einmal
ein Gänseblümchen pflücke oder unter Anführungszeichen.
Ins Atelier hole, ja genau.
Ja. Aber es ist schon auffällig, also von der Blumenstruktur, dass das ausgesprochen komplexe Strukturen sind. Also wie bei eben Tulpen ist es mir besonders aufgefallen, die haben wunderbare Blattformen, die sich so anschmiegen und mit den Gesichtern zusammen dann so eine wunderbare Einheit bilden.
Ja, sie haben sehr, sehr eigene Formen, die man auch erkennen muss und lernen muss. Würde man jetzt einfach ein Foto nehmen und das projizieren von einer Blume und einfach nachmalen, würden diese Formen gar nicht in Erscheinung treten, weil die Kamera das nicht verstehen kann, konvex und konkav zum Beispiel, sondern das wird noch einmal übertrieben, in einer übertriebenen Weise nachgeformt und dem Ganzen wird auch eine Art Bedeutsamkeit gegeben, die vielleicht vorher noch gar nicht so vorhanden ist. Also, und dann kommen auch Formen dazu, die ich gar nicht sehe, sondern die ich dazu erfinde. Dass das Bild spannend wird.
Also es ist nicht praktisch reiner Naturalismus natürlich, sondern eine Interpretation.
Ja, es wird konstruiert, aufgebaut und hat auch was mit Fantasie zu tun, ja.
Also es ist eine Mischung aus deiner Fantasie und der puren Natur.
Genau, so kann man das eigentlich sehen. Durch die Beobachtung und Interpretation entsteht was Neues.
Und wen nimmst du da als Modell? Also ist das... Entspringt das auch deiner Fantasie oder hast du da reale Modelle bei den Menschen, die du malst?
Grundsätzlich ist es sehr verschieden. Bekannte, Freunde, vielleicht einmal sogar ein Auftrag, wo ein Geburtstagskind floralisiert wird, mehr oder weniger, kommt alles vor. Also quer durch die Bank.
Mhm. Und es ist eine Art Metamorphose.
Ja, so sehe ich das auch. Es ist eine neue Ebene, die man so jetzt nicht hat. Das gibt's nur jetzt in meiner Malerei und sollte was Besonderes sein. Ja.
Mhm. Also ich kenne es definitiv. Also eine gewisse Ähnlichkeit ist eben der Achim Boldo. Aber der hat ja im Grunde so Tableaus gemalt mit Lebensmitteln nach, ne? Glaube ich, kann ich mir erinnern.
Ja, das gibt die Bilder wie Frühling, Sommer, Herbst und
ja,
Winter.
Genau. Ja.
Es gibt auch ja so auch andere Bilder, wo ich jetzt nicht genau weiß, was da auch die Hintergründe dabei sind, aber sie sind sehr symbolistisch auch
zu interpretieren.
Das ist bei mir nicht so der Fall, ja.
Ja, ja. Ja, das sind, also ich finde, das sind fantastische Tableaus. Was mich interessiert hätte, wäre die Technik, die Maltechnik. Wie wird das aufgebaut? Ist das, also wie ist die Farbgebung?
Ich komme grundsätzlich von der altmeisterlichen Mischtechnik, das heißt Temperaaufbau und Lasurtechnik in Öl. Ich habe das aber damit den Jahren aufgegeben und bin rein zur Acrylmalerei gekommen. Verwende mittlerweile alle möglichen Mittel wie Bleistift, Wasserfarben, Airbrush. Also da kommen sehr viele Mittel zum Tragen, weil das Grundmalmittel ist ja das Wasser. Und ich male auch auf MDF-Platte. Das ist eigentlich wieder die klassische Tafelmalerei. Nur dass MDF-Platten halt viel praktischer, also was heißt praktischer, sie sind einfach, haben viel mehr Möglichkeiten, als wenn ich mir jetzt wie früher da Holzlatten zusammenleimen müsste und dann einen Kreidegrund machen müsste. Das war ja früher sehr, sehr aufwendig. Wenn die Maler von damals die Möglichkeiten hätten, des Materials, was wir jetzt zur Verfügung haben, die wären sehr glücklich gewesen.
Die haben
wirklich gelitten unter dem Mangel auch
an
Möglichkeiten.
Ja.
Mhm. Auf der anderen Seite war halt dann ein gewisses Blau, hat einen großen Wert gehabt, auch im Handel. Und das wurde dann auch erkannt als jetzt im Faltenwurf bei der Maria, diese eine Farbe. War was Besonderes dann, ja.
Mhm,
und wir haben halt jetzt sehr, sehr viele Möglichkeiten mit der Farbe, also vielleicht einmal auch nur herumzuschmieren, was ja auch schön sein kann, aber die Farbe an sich ist ja keine Erfindung des Menschen, sondern die Farbe hat es ja vor uns schon gegeben. Das ist jetzt grundsätzlich auch nicht so eine Leistung, sondern es geht auch darum, wie gehe ich mit der Farbe um und wie setze ich sie ein und in was für einer Technik. Also wenn ich jetzt sage, ja.
Aber du hast, was mir auch aufgefallen ist bei deinen Bildern, du hast also farbige Bilder, aber auch schwarz-weiß Bilder. Was steckt da dahinter?
Dass es mir tatsächlich zu bunt geworden ist. Ich habe diese starken Farben, werden auch in der Rezeption der Betrachter, wenn sie dann Fotos davon machen, werden diese starken Farben noch einmal übersteuert. Also das Magenta ist dann mehr als 100% Magenta. Und es geht dann manchmal sogar ins Kitschige. Und man verliert sich auch in dieser Buntheit. Und das war mir ein Anliegen, dass ich die Buntheit komplett rausnehme. Und die Kontraste zwischen Schwarz-Weiß-Grau werden dann tatsächlich noch stärker. Und es ist sogar, sie leuchten noch mehr, wenn man diese Kontraste ausreizt. Und diese Schwarz-Weiß-Bilder stehen immer in Konkurrenz zur Umgebungsfarbe, wie wir sie immer haben, wie auch jetzt, da überall sind irgendwelche Farbkontraste, sondern dieses Schwarz-Weiß-Grau gibt es dann nur in dem Bild. Das hebt sich dann komplementär davon und von der Umgebung einfach ab. Und das macht die Sache dann wieder spannend und war ein neuer Zugang. Das ist auch immer auch wieder wichtig, neue Zugänge zu finden und Strategien. Sonst kommt man in einen Automatismus und ist dann irgendwann einmal nur ein Handwerker.
Ja, es erinnert mich auch an Fotos, also es hat die Schwarz-Weiß-Fotografie gegeben, dann die Farbfotografie. Mittlerweile kehren ja wieder Künstler zurück zum Schwarz-Weiß ganz bewusst, da das mehr, also die Kontraste stärker herausarbeitet und eigentlich ja die Person oder den Gegenstand, der dargestellt wird, viel klarer ins Bild rücken, im wahrsten Sinn des Wortes.
Ja, es ist, wenn man wieder mit richtigen Film arbeitet, ist ja eine andere Konzentration da, weil halt der Verschleiß so teuer ist.
Ja.
Und man kann nicht jetzt einfach nur aufs Handy drücken oder so, oder ich mache jetzt nochmal ein paar tausend Fotos, sondern man muss viel mehr im Moment und in der Konzentration sein. Und das macht die Sache eben dann auch wertvoller und man geht ein bisschen anders um mit dem Ganzen.
Mhm. Folgendes, du hast ja in erster Linie, unter Anführungszeichen, malst du, wie gesagt, diese Floralisierungen, weil mir sind auch aufgefallen, in deinem Atelier Bilder, also eigentlich Stadtansichten, ja, die meiner Ansicht nach vom Stil her und auch von der Farb, also von der Bildqualität ganz anders sind. Was hat das für einen Hintergrund?
Dass diese Bilder ins Räumliche gehen, impressiv sind und nicht so stark in der Form sind, sondern mehr in der Struktur und in dem Kosmischen. Es ist eigentlich fast das Gegenteil zu dem skulpturalen Blumenbild.
Ja.
Und da erschließt sich Räume, die es so auch nicht geben kann. Und das gibt eine Art Ausblick und eine Weitsicht, die ja bei den anderen Bildern nicht da ist.
Ja.
Da ist der Raum auch komplett undefiniert, bewusst, also isoliert. Und ja, das ist eine schöne Abwechslung, wenn man auch Landschaften
malen kann. Ja, die haben vor allen Dingen, also ich finde, die bestechen durch ganz ein eigenes Licht. Also das ist fast magisch, kosmisch gehört dazu, nicht?
Ja, es ist eine Schichtenmalerei in vielen Schichten, wo dann das Bild dann stark zu leuchten beginnen kann, ja.
Was ja bei den floralen Bildern ganz anders ist, weil die leuchten ja sicher aus. Also vom, so vom Objekt her. Und bei diesen Landschaftsbildern ist es eher das Drumherum, also der Himmel. Es kommt von oben ganz stark.
Sehr kosmisch, könnte man auch von einem Pointillismus sprechen. Sehr mit vielen Punkten, Sternen, können dann Blätter sein, das changiert.
Ja.
Das weiß man dann eigentlich nicht genau.
Und wie kommt es dazu, dass du einmal ein Porträt malst oder eine Blume oder diese Floralisierung oder eben diese Landschaften? Ist das, was präferierst du? Also, welche Stimmung musst du haben, unter Anführungszeichen, um die so oder so zu malen?
Tatsächlich ist es so, man muss einfach grundsätzlich beginnen und dann kommen die Ideen und auch die Stimmung, auch das, was einem abgeht. Man muss einmal zu sich finden, man braucht die Ruhe. Also ich muss jetzt nicht keine große Reise machen, dass ich dann auf irgendwas draufkomme und sage, okay, jetzt male ich das und das, sondern das findet eher in der Ruhe statt, wo die Kreativität erst entstehen kann und ich nicht im reaktiven Prozess bin, wo ich auf Dinge reagiere. Also ein stiller, ruhiger Prozess, wo dann daraus die Ideen kommen.
Also du brauchst jetzt in dem Sinne nicht große Vorbilder, also du musst nicht herumfahren und schauen, sondern das entsteht in dir selbst.
Genau, es kann sein, dass man mal vielleicht fortgeht, es ist lustig, man hat ein gutes Gespräch und irgendwo nebenbei plötzlich kommt einem etwas in den Sinn, wo man dann diese Lebendigkeit des Abends auch dann mitnehmen kann und man etwas malt, was jetzt mit dem Abend gar nichts zu tun hat, aber trotzdem war es inspirierend, ja.
Was ja auch sehr außergewöhnlich ist für einen Maler, du hast ja nicht nur ein Atelier, sondern auch eine Galerie.
Das stimmt. Ich bin sehr gerne mit meinen Bildern auch umgeben, die mich eben auch inspirieren, wo ich dann schauen kann, okay, wie geht's jetzt weiter, was geht mir ab? Und gleichzeitig kann ich diese Bilder einer breiten Öffentlichkeit präsentieren, bin jederzeit erreichbar und
sagen wir es gleich, wo ist die Galerie, dass es die Hörer und Hörerinnen wissen?
Die Galerie ist in der Fiedlerstraße gegenüber dem neuen Rathaus, schräg gegenüber vom AEC in Urfa. Also sehr zentral.
Ja.
Und ja, ich kann nur jeden herzlich einladen, einmal vorbeizukommen. Es ist tatsächlich etwas anderes, Bilder real zu begegnen, als jetzt am Handy anzuschauen.
Absolut. Und vor allen Dingen interessant ist ja auch, es erwartet ja nicht der Galerist, sondern der Künstler himself. Ne? Das ist ja eine besondere Qualität.
Ja, es war immer wieder mal überraschend, wenn Besuch gekommen ist. Auch wie ich dann selber die Bilder erkläre, wo ich dann merke, aha, so sehe ich das. Das ist jetzt neu. Was erzähle ich da überhaupt? Ja. Aber das ist auch diese Interaktion, die so wichtig ist mit den Betrachtern, weil man möglicherweise auch manchmal ein bisschen betriebsblind wird. Und ja, das ist auch ein Zugang, wie man dann in dieser Resonanz des Gastes auch zu neuen Bildern kommt.
Also wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu verbinden?
Grundsätzlich glaube ich, dass die Kunst, die erste Kunst überhaupt in Höhlen entstanden ist. Das waren diese Wandmalereien von Stirn.
Lascaux, glaube ich, ist ja ganz berühmt.
Genau, ja. Und ich habe so eine Theorie, dass diese ersten Künstler eigentlich diesen Schutzraum gesucht haben, weil es draußen verfolgt waren, vom Stamm, und sie etwas nachbilden wollten, wo sie nicht mehr dabei sein durften. Sie durften nicht mehr bei der Jagd sein, sondern sie haben die Jagd noch einmal bei Fackelschein an den Wänden entstehen lassen. Und das war auch der erste virtuelle Raum, den es überhaupt gegeben hat. Und gleichzeitig auch ein Schutzraum. Und dieser Schutzraum wurde dann vielleicht von anderen entdeckt. Und dann war das vielleicht sogar auch für jemand, der von draußen kommt, auch sehr spannend und überraschend, was da in dieser Höhle passieren kann. Und dann wurde von dem Außenseiter plötzlich jemand, der eine neue Position hat und etwas erfunden hat. Und ein wichtiger Bestandteil halt auch wiederum der Gesellschaft ist.
Ja, interessanter Positionswechsel
eigentlich. Ja, das ist so eine Geschichte von mir.
Ja. Aber ich finde, dass das sehr gut die Sache trifft, wenn dem Atelier, in der Ateliergalerie, als ich das erste Mal reingekommen bin, faszinierend, das ist eine gigantische Pflanze am Eingang. Was ist das?
Das ist eine Baumstrelitzie, gekauft bei einem Lebensmittelgeschäft, war kaputt, nicht sehr groß und ist wirklich da, hat sich sehr, sehr toll entwickelt.
Ja, enorm. Ja. Und das wirkt wunderbar zusammen mit dem Ambiente, mit einer Kunst. Also ist eigentlich viel gemacht, ne?
Ja, ich lebe auch zu Hause mit vielen Pflanzen.
Ja.
Mit einem Fensterblatt, den ich noch aus meiner Studienzeit habe. Oder einer anderen Pflanze, die ist noch von meiner Großmutter, die 1908 geboren wurde. Ja, das Bestandteile ist die Natur auch so im Leben, sollte sein, ja.
Und du changierst da sozusagen im ersten Stock zwischen Atelier und dem Parterre der Galerie.
Genau, also oben habe ich meinen Malbereich, wo ich in Ruhe malen kann und unten wird es dann präsentiert, ja.
Tja, außergewöhnlich und ausgesprochen interessant und also nur jedem zu empfehlen, natürlich einen Besuch abzustatten, sich die Kunst anzuschauen und wenn möglich natürlich auch noch ein Bild zu erwerben, nicht wahr?
Das ist natürlich großartig, wenn dadurch sich die Kunst finanzieren lässt. Es hat aber auch Konzerte gegeben, Lesungen, Impro-Theater, Hochzeitsfeier wurde auch schon mit mir gefeiert. Also das sind auch schöne Symbiosen.
Also ist ja faktisch, soll einen multifunktionalen Charakter auch haben.
Ja. Die Räume eignen sich tatsächlich sehr gut. Auch von der Akustik, von der Erreichbarkeit her ist das ein feiner Ort, ja.
Hervorragend. Gut, dann habe ich zum Abschluss zwei kitzekleine Fragen an dich, persönlicher Natur. Bist du bereit?
Ja.
Und so die erste wäre, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist Lebendigkeit, das innere Erleben, das uns zu Menschen macht.
Und was würdest du als deine stärkste, also deine größte Stärke und aber auch deine größte Schwäche bezeichnen?
Eine gewisse Form der Resilienz und vielleicht manchmal zu viel Rückzug. Man sagt, man nimmt sich aus dem Geschehen vielleicht öfters zu sehr raus.
Also man ist teilweise, du bist faktisch stark, aber hast eine gewisse innere Subtilität, Schwäche, dass man sie zurückzieht. Ein bisschen wie ein Schneckenhaus.
Genau, also man braucht ja die Stille, aber gleichzeitig soll man es auch nicht übertreiben, weil es gibt halt das äußere System und das innere System. Also das Äußere ist halt auch diese ganze Welt, die vor mir schon da war und nach mir da sein wird. Und mit der muss man sich auch genauso auseinandersetzen. Und dann gibt es halt das innere Erleben, die Lebendigkeit. Wo die Gefühle dann zu Gedanken werden und diese Gedanken dann auch zu Bildern. Und da muss man sich Zeit nehmen. Die Zeit ist auch wichtig. Und manche übersehen das. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor von Kunst, ist auch Zeit nehmen.
Ja, und dass du dich nicht so sehr zurückziehst in Schneckenhaus, werde ich bald wieder mal besuchen kommen in dein Atelier. Sehr. Und das empfehle ich auch allen Hörern und Hörerinnen. Kommt's vorbei. Und schaut sich die wunderbaren Bilder an vom Lukas. Lukas, ich danke dir für das Gespräch und wir sehen uns bald wieder.
Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.